Gesundheit. Wie geht's? Der Gesundheitspodcast von Sportivation. Gesundheit zum Hören. Hier gibt's Interessantes und Inspirierendes zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Bewusstsein. Wir, die Firma Sportivation, lieben es, uns mit Gesundheit und Lebensqualität zu beschäftigen. Wir unterstützen Menschen und Unternehmen seit über 10 Jahren professionell in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden. Wir möchten dich einladen, Gesundheit neu zu denken und freuen uns, unsere Erfahrungen und unser Know-how mit dir zu teilen. Natürlich können wir keine Heilungsversprechen abgeben, doch vielleicht können die Impulse einen spürbar gesunden Unterschied in deinem Leben bewirken. Mein Name ist Matthias und ich lade dich dazu ein, diesen Input und die Anregungen nicht nur als gute theoretische Ideen in deinem Kopf sitzen zu lassen. Fühle stattdessen mit, sei aktiv und staune über deine vielen gesunden Möglichkeiten. Deine Gesundheit ist so wertvoll. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute meine Kollegin als Gast in einem kleinen Interview hier, die Leonie. Leonie ist Psychologin und ich freue mich sehr auf ihre spannenden Ideen zum Thema Psychologie, Psyche, Gesundheit, Psyche im Arbeitsalltag auch. Und wir werden uns da ein paar Dinge anschauen und ja, ich denke, dass es ein ganz, ganz interessantes Gespräch wird. Hallo Leonie, wie geht's dir denn heute Morgen?
Hallo Matthias, danke, mir geht's sehr gut heute Morgen. Ich habe mich gerade gefreut, hier den schönen Weg herzumachen. Der war nicht weit, es war sonnig, es war schön auf den Straßen. Ja, und jetzt hier bei dir zu sein und freue mich auf das Gespräch.
Leonie, magst du dich vielleicht kurz ein bisschen vorstellen, sagen, wer du bist, was du gerne machst, ja, und wie du wirkst?
Gerne. Ja, ich bin Psychologin und arbeite, wie du ja, bei Sportivation, also ja, einer Firma, die sich rund um das Thema Gesundheit auf der Arbeit für Menschen einsetzt. Wir kümmern uns um verschiedene Gesundheitsbelange und da ist natürlich das Thema mentale Gesundheit, Psychohygiene, Wohlgefühl ganz, ganz viel mit drin. Und das ist, würde ich so sagen, ja, mein Schwerpunkt, mein Thema bei uns, zu schauen, wie können Menschen im Arbeitsalltag für sich sorgen, für ihre mentale Gesundheit. Es geht viel um Stress, Stressbewältigungsstrategien, Ressourcen, um sich gut aufzustellen in unserem Arbeitsalltag, der halt für viele sehr ja, schnelllebig, sehr voll ist. Und ja, das ist so gerade mein Thema. Ich habe studiert, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt auf Neurowissenschaften, bin dann aber letztendlich doch nicht in der Forschung gelandet, sondern eben jetzt hier in dem Feld Arbeits- und Organisationspsychologie.
Ja, das klingt total spannend, auch so diesen Weg, den du da genommen hast. Vielleicht kommen wir später noch dazu, was dich dahin geführt hat, was du da interessant findest in diesem Arbeitsfeld. Du hast jetzt schon das große Wort Gesundheit in den Mund genommen. Was ist denn Gesundheit für dich? Was verbirgt sich dahinter? Wie fühlt sich das an?
Also ich finde es immer wieder spannend, wenn man über Gesundheit nachdenkt, dass es wirklich nicht so einfach ist, Definitionen zu finden, die nicht vom Negativen ausgehen. Also dieser, wie man es ja auch lang gedacht hat, Gesundheit ist das Gegenteil von Krankheit. Also gesund bin ich, wenn ich nicht krank bin, wenn ich schmerzfrei bin. Aber ich finde es eigentlich immer schön, wie es ja jetzt so die moderne Wissenschaft auch macht, Gesundheit neu und positiv zu denken. Also nicht mehr von der Krankheit aus, sondern zu schauen, was hält Menschen gesund? Wann geht es uns gut? Und eben weg von diesem Blick, was sind die Defizite, was fehlt, wo tut's weh, wo bin ich krank? Eben zu schauen, was sind meine gesunden Anteile? Und so, denke ich, kann jeder Mensch etwas in sich finden oder in anderen entdecken, was gesund ist. Also denke ich, ist Gesundheit die Fähigkeit von einem Menschen, immer danach zu streben, dass man ein erfülltes Leben haben kann. Das heißt, ich kann auch gerade krank sein oder vielleicht sogar eine chronische Krankheit haben, aber ich kümmere mich zum Beispiel darum, dass ich Hilfe bekomme, dass ich eine Behandlung bekomme, dass ich mir Unterstützung hole. Und das ist für mich dann schon ein ganz wesentliches Merkmal von Gesundheit, wenn ein Mensch dazu in der Lage ist und sich nicht aufgibt oder ja, seinem negativen Schicksal ergibt. Weil da kommen wir zu den drei Bereichen von Gesundheit, die man ja auch so festlegt. Die geistige, mentale Gesundheit, die körperliche und die soziale, die halt ganz eng miteinander verwoben sind. Und wenn ich jetzt vielleicht eine Knieverletzung hatte und ein halbes Jahr eine Humpel, dann heißt das trotzdem nicht, dass ich dadurch direkt krank bin, sondern vielleicht habe ich immer noch ein sehr gesundes, intaktes soziales Umfeld und bin ein humorvoller Mensch, gehe meinen Hobbys nach oder widme mich was Bestimmtem, was ich jetzt machen kann. Und dann ist vielleicht immer noch ganz, ganz viel da, was diesen Menschen immer noch als sich gesund nennen lässt. Ja, das ist für mich jetzt in einer sehr langen, ausgeführten Fassung mein Gesundheitsverständnis.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Vor allem, dass dabei so schön rauskommt, dass Gesundheit das Ganze betrifft, das ganze Lebensumfeld, den ganzen Körper, aber eben auch die psychisch-mentale Gesundheit oder sogar, wenn wir wollen, das Seelische, also das, was gar nicht so richtig greifbar ist, aber was letztendlich auch ganz stark unser Lebensgefühl ausmacht.
Ja.
Was bedeutet denn Gesundheit für dich, ganz speziell für die Psyche als Psychologin? Was heißt das, wenn wir psychisch gesund sind?
Also ich denke, psychisch gesund sind wir, wenn wir uns selbst wichtig sind. Und das abzugrenzen von jetzt Egoismus oder einem zu dollen Fokus auf sich selbst. Aber ich denke, so eine Grundlage davon ist, dass ich mich als liebenswerten Mensch selber ansehe, der unabhängig davon, was er oder sie erreicht, erstmal lebenswert und liebenswert ist. Und dass ich somit dann auch Lust habe, mich um mich zu kümmern, in dem Sinn um meinen Körper, um meine Entwicklung, also auch meine Förderung, dass ich Lust habe zu lernen, dass ich Lust habe, rauszugehen, Menschen kennenzulernen, mich zu fördern, zu fordern und mich Herausforderungen zu stellen. Also dass ich sozusagen mit Energie und Lust rausgehe in die Welt. So, das ist die psychische Gesundheit. Und umgekehrt halt auch zu erkennen oder so eine Art Selbstaufmerksamkeit zu kultivieren, dass ich immer wieder auf ungezwungene Weise natürlich hoffentlich so mit mir selbst einchecke, nenne ich es mal. Also lerne, auf mich zu hören, eben auch die Signale zu deuten, wenn es mir mal nicht so gut geht. Weil das, denke ich, ist was, was schwerfällt in so einer Welt voller Reize und alles ist so schnell und eins folgt aufs nächste. Da so nicht den Kontakt zu sich zu verlieren und eben über vieles hinwegzugehen. Also was ich auch da bei der Arbeit oft feststelle, ist, dass Menschen, wenn man sich mal Zeit nimmt oder in einem Rahmen von einem Workshop, in einem Seminar, dann irgendwie so schildern, wie lange sie schon Schlafstörungen haben oder häufig Kopfschmerzen oder unkonzentriert sind und wie nicht eins mit dem anderen verknüpft wird. Also das sind ja erste Warnsignale, dass irgendwas nicht funktioniert, dass eine permanente Überforderung da ist. Und ich denke, psychisch gesund heißt auch, darauf eingehen zu können, das wahrzunehmen und dann zu überlegen, was brauche ich und wo muss ich mir vielleicht mehr Pausen gönnen, um da wieder entspannter, gelassener zu werden.
Ja, verstehst du darunter auch so dieses Selbstmitgefühl?
Auf jeden Fall, ja. Ist ein ganz schöner Begriff, dass man natürlich nicht nur anderen gegenüber mitfühlend und empathisch sein sollte für eine bessere Verständigung, sondern dass man dasselbe auch mit sich selbst machen kann, also sich selbst gegenüber auch verzeihend zum Beispiel sein kann, eben nicht so streng. Was mache ich heute wieder? Warum läuft es nicht? Warum bin ich so langsam? Das ist mir wieder nicht gelungen, sondern dann eben zu gucken, okay, vielleicht war heute irgendwie nicht der Tag dafür und das kann da und daran liegen und dann bin ich verzeihend mit mir und vielleicht wird es am nächsten Tag besser. Also ja, dieser Umgang, wie man es vielleicht auch mit lieben Freunden machen würde, dann eben auch sich selbst gegenüber.
Ja, das klingt alles so nach einer tiefen Einsicht schon auch über dich, weil ich das so spüre, dass du das für dich selbst auch so anwendest natürlich, ne? Und das ist so eine große Authentizität hat. Ich nehme an, dass du damit nicht geboren wurdest, sondern dass da so die ganze Beschäftigung, auch Psychologiestudium, einen großen Teil dazu beigetragen hast. Was war denn so deine Grundmotivation, Psychologie zu studieren? Hast du geahnt, dass da ein großer Schatz drin liegt oder war es einfach nur eine Neugier?
Also erstmal, ich versuche es auf jeden Fall immer noch, das alles so zu leben und zu kultivieren. Auch da würde ich sagen, das ist ein Prozess. Und ich hatte jetzt nicht so einen Moment der Erleuchtung und seitdem funktioniert das immer alles so, sondern ja, auch ich habe meine Momente, wo ich ja, das vergesse oder hektisch werde oder eben nicht verzeihend mit mir bin oder auch streng zu mir bin. Und das ist so eine, ich glaube, für uns alle immer wieder eine Herausforderung, aber je mehr man sich daran erinnert und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch Sprache, also wie man mit sich selbst spricht, was man sich so sagt, weil ja, unser Gehirn halt so funktioniert, es hat irgendwie Glaubenssätze, die wir unterbewusst uns immer wieder sagen und wenn ich ständig mir selber sage, ja, du bist nicht gut genug oder sowas, dann ja, fängt man an, das zu glauben und da kann man, glaube ich, ganz gut immer ansetzen und versuchen, bessere Sätze, positivere Sätze so zu erlernen, die man dann versucht zu glauben. Aber kommt das denn vom Thema ab? Also ja, die Motivation für Psychologie. Also ich glaube, so als Teenagerin war es schon. Und auch bis jetzt so ein bisschen dieses klassische Helfersyndrom, muss ich schon sagen. Also einfach Lust anderen Menschen zu helfen, da zu sein. Und dann habe ich überlegt, wie ich das am besten vielleicht kann. Und dachte, ja, es gibt verschiedene Wege, aber ich glaube, ich kann ganz gut zuhören und ganz geduldig irgendwie bei Menschen und deren Geschichten sein und finde das sowieso spannend, da zuzuhören, mich darauf einzulassen. Und ja, vor allen Dingen auch mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert das Gehirn. Also ich hatte und unser Denken, das Organ, mit dem wir denken, planen, fühlen, lieben. Also das fand ich irgendwie schon immer faszinierend. Auch die Biologie dahinter, wie das alles funktioniert. Und ja, da war dann ziemlich schnell Psychologie ein interessantes Studienfach für mich. Außerdem, als ich jetzt auch nochmal so überlegt habe, glaube ich, hat schon auch meine große Familie dazu beigetragen. Denn wir waren oder sind 4 Kinder und das war natürlich immer auch irgendwie ein Umfeld, wo super viele verschiedene Wünsche und natürlich Entwicklungsstadien und so, was für einen wichtig ist, aufeinandergeprallt sind. Also meine Eltern haben da, glaube ich, auch ziemlich viel mitgemacht. Und das heißt, es war immer sehr, sehr wild und bunt bei uns und gab auch natürlich Konflikte. Und ich weiß noch, wie ich mit 12 gesagt habe, Leute, wir machen jetzt eine Familienkonferenz. Wir setzen uns jetzt an den Tisch und sprechen uns mal aus und klären das jetzt. Und es darf sich nicht gestritten werden. Jeder darf nur sagen, wie er sich's wünscht und wo er irgendwie sauer ist. Und ja, ich glaube, das war so ein bisschen auch was mich dahin getragen hat, sag ich mal.
Und wurde das erfüllt im Studium, so diese Vorstellung, dass du das weiterentwickeln kannst, so diese Grundfähigkeit, die du da schon hast, so dieses, die anderen sehen können, gut zuhören können, ja, und einfach so da vielleicht auch Unterstützung geben können in dem Prozess, den der Einzelne da macht mit sich.
Das war leider nicht so häufig so, weil das Psychologiestudium, das steht ja auch schon viel in der Kritik, schon ja, ein Studium ist, wo man sehr viel auswendig lernen muss, wo man ganz viele Grundlagen erlernt und man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, wann kommt es denn jetzt, wo ich lerne, mit Menschen zu reden. Oder ja, so dieses Menschenkenntnis, das wird nicht im Studium vermittelt. Ich glaube, es ist sowas, was nebenbei passiert, vielleicht, aber in dem Studium selber geht es mehr um Inhalte und Grundlagen und man hat dann vielleicht einzelne Fächer, die man natürlich auch speziell wählen kann, wenn man in die Richtung Therapie gehen möchte, wo man sich dann intensiver damit auseinandersetzt. Ja.
Ja, aber es ist ja wie so oft, so an der Uni lernst du die Theorie und dann, so wie es eigentlich geht, ist ja auch bei Lehrern so, habe ich oft gehört, Das lernst du dann wirklich erst in der Praxis, so im Umgang, im Tun, Learning by Doing, so, ne? Und dann das Gute, was du an Inhalten hast, dann halt wirklich weiterzugeben und mit jedem als Individuum umzugehen, so.
Absolut,
das, ja. Das braucht halt dann auch einfach so die Erfahrung. Das hast du ja im Alltag als ja, Gesundheitskoordinatorin und Psychologin im Gesundheitsbereich bei Unternehmen ganz viel mit Menschen auch zu tun. Du machst dann natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungen. Und da werden wir dann auch später noch drauf eingehen, was du da so für Möglichkeiten siehst, ja, die Gesundheit auch zu verbessern im psychischen Bereich. Vorher interessiert mich aber noch, was machst du denn so in deinem Alltag persönlich für dich an ja, Psychohygiene? Was gibt es da für Gesundheitsmaßnahmen, die bei dir so richtig gut funktionieren?
Also ich habe festgestellt, dass bei mir die Kombination aus Bewegung und Musik sehr gut funktioniert. Also ich brauche auf jeden Fall für meine mentale Gesundheit genug Bewegung. Das heißt nicht, dass ich die Supersportlerin bin oder so, aber mir hilft Yoga sehr gut, mehr als jetzt eine klassische Meditation, wo ich mich nicht bewege, sondern ich gehe sehr über Bewegung oder auch Laufen, ganz lockerer Lauf im Wald mit bisschen schöner Musik, die einen da so in den Bewegungsfluss bringt. Das tut mir sehr gut, genauso wie Tanzen. Ja, ansonsten bin ich gerne in der Natur. Also das versuche ich auch gerade so beim Leben in der Stadt immer dran zu denken, das auch regelmäßig zu machen, sei es mal irgendwie einfach unter der Woche nochmal rausgehen, in den Wald gehen oder auch wirklich Wochenenden dafür nutzen, mal längere Ausflüge zu machen, um immer mal wieder aus diesem ganzen Trubel und Verkehr und ja, Beton, sage ich mal, rauszukommen. Und da merke ich, wie das wirkt bei mir, wie das hilft. Und ja, dann sind mir natürlich meine sozialen Kontakte wichtig, also einfach Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, auch den Kontakt zur Familie zu pflegen, die bei mir sehr verstreut ist. Das ist nicht immer so einfach. Wie auch schon gesagt, die ist groß, also muss man da auch ein bisschen was reinstecken. Aber ich habe gemerkt, dass das auch schön ist und dass das zurückkommt. Ja, ich glaube, das sind so meine Hauptdinge, die ich so mache, damit es mir gut geht.
Schön. Klingt jetzt so ein bisschen weit weg von der Gesundheitsunterstützung in Unternehmen, weil es ist ja was Individuelles ist. Also du gehst raus in die Natur und so. Da frage ich mich gerade, wie kriegen wir das jetzt so in die Unternehmensgesundheit übertragen? Aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht erstmal allgemein so das Thema BGM, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, wenn wir uns da in Unternehmen mit Gesundheit befassen, ist es vielleicht ganz gut, mal so ein Bild zu zeichnen. Wie sieht denn ein gesundes Unternehmen für dich aus? Was bedeutet das, wenn da Gesundheit gelebt wird?
Also ich glaube, man kann da so eine das Übertragen vom einzelnen Menschen eigentlich auf ein Unternehmen. Bei einem Gesamtunternehmen als Organ, das ist eigentlich nichts anderes wie beim einzelnen Menschen. Es muss um Ressourcen eigentlich gehen. Was hat der Einzelne und was hat das ganze Unternehmen, was einen gesund hält und was einem Kraft gibt? Und so wie sich der Einzelne eigentlich darum kümmern muss, was habe ich, wie kann ich mich pflegen, wie kann ich meine Akkus aufladen, sollte das eben auch jedes Unternehmen machen. Und da sind wir beim Faktor Mensch, dass die wichtigste Ressource eines Unternehmens nun mal die einzelnen Mitarbeiter sind. Das heißt, egal in welcher Branche wir uns befinden, ob das jetzt Industrie ist oder Dienstleistung oder Verwaltung, Schule, letztendlich arbeiten da Menschen und die sollten von der Geschäftsführung, von der Unternehmensleitung auch als Einzelne gesehen werden. So, und ich glaube, dann, wenn man erstmal diesen Grundgedanken hat und den versucht zu kultivieren, dann wird das auch gespürt von den Einzelnen. Und ja, ich glaube, dann kann man ein gesundes Unternehmen daran erkennen, dass das Vertrauen herrscht statt Kontrolle. Also oft ist ja noch diese Denke, es gibt oben einen Chef und dieses Hierarchiebewusstsein und ich muss meinen Soll erfüllen und das wird kontrolliert. Und es gibt Ärger, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und Ich glaube, da den einzelnen Angestellten beispielsweise das Vertrauen zuzusprechen, ihr seid kompetent, ihr wisst, was ihr macht, und das schafft ein ganz anderes Arbeitsklima. Eben nicht von Kontrolle, sondern von Vertrauen. Und dazu gehört eben genug Wertschätzung und Anerkennung von Führungsseite her und auch Feedback einfach. Also wenn regelmäßig Gespräche stattfinden über wie läuft's oder schaut mal, der letzte Monat hat sich wirklich gelohnt, das und das haben wir geschafft, dass man rückkoppelt, dass man schaut, wofür das alles gut ist, das stiftet eben Sinn und Motivation. Und ja, ich habe neulich erst gelesen, in wie wenig Fällen es eigentlich regelmäßige Mitarbeitergespräche gibt. Also ich glaube, es waren ein paar 30% an deutschen Unternehmen, also ein Drittel aller deutschen Unternehmen, die einmal jährlich ein Gespräch mit Mitarbeitenden machen. So, und da sieht man eigentlich, wie viel Luft da noch nach oben ist. Und ich denke, dadurch, sich mal hinzusetzen und offen zu sprechen und auch zu fragen, wie ist es für dich, hier zu arbeiten? Wo siehst du, was könnte dir noch helfen, dass du deine Arbeit besser machen kannst? Das macht schon ganz, ganz viel, weil es eben zeigt, das Unternehmen hat Interesse an den Leuten, die fürs Arbeiten, genau.
Ich habe da gerade so ein Bild gesehen vom Körper, also dass die Mitarbeiter wie die Organe sind im Körper, und dass, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, es dem Ganzen gut geht und dann so eine Gesamtgesundheit entsteht. Ja, ich denke mal, es hat viel so mit Bedürfniserfüllung zu tun oder auch erstmal der Wahrnehmung von Bedürfnissen und das dann natürlich auch zu kommunizieren. Denkst du, da ist noch Luft nach oben? So, hast du ja gerade schon gesagt, so diese Statistik zeigt, also ein Drittel der Unternehmen führen Mitarbeitergespräche einmal im Jahr, was schon eigentlich ziemlich selten ist, ja, und zwei Drittel der Unternehmen dann überhaupt nicht mal einmal im Jahr, kann man sagen, sondern also gibt es überhaupt keine Gelegenheit zu kommunizieren, wie geht's mir? Denn also niemand weiß über den anderen so richtig Bescheid, ne? Wie ist da so das Wohlbefinden und die Bedürfniserfüllung?
Ja, total. Also da ist schon noch Luft nach oben. Noch eine andere Zahl, die emotionale Bindung, da sieht es noch schlimmer aus eigentlich. Wie wenig Leute sich wirklich mit dem eigenen Unternehmen identifizieren, das sind irgendwie 14% in Deutschland. Also ja, solange ich nicht das Gefühl habe, gesehen zu werden, dass ich dort nicht nur eine Arbeitskraft unter vielen bin, sondern eben eine Wertschätzung, das heißt, mein Wert als individuelle Person wird geschätzt und gesehen. Ja, das muss gegeben sein, damit ich auch mit Gefühl meine Arbeit mache und nicht nur mit irgendwie Pflichtbewusstsein und vielleicht auch Angst. Und genau, das macht dieses permanente Stressgefühl und auch überhaupt erst den Gedanken, Arbeit ist anstrengend und ich bin immer froh, wenn ich Feierabend habe. So, ich glaube, da können wir schon noch, da haben wir Luft nach oben. Und ich denke aber auch, dass das mehr kommt. Also, dass das Thema psychische Gesundheit und sich für um die eigene psychische Gesundheit kümmern und das auch einfordern und gesunde Rahmenbedingungen schaffen, dass das gerade mit der neuen Generation mehr im Kommen ist, also mehr gefordert wird, dass auch heutige Führungskräfte oder die so eine Karriere anstreben, da auch besser sensibilisiert werden. Und umgekehrt ist natürlich nicht jedes Unternehmen, was jetzt schon länger besteht und vielleicht noch Führungskräfte eher älterer Schule hat, verloren oder so. Ich denke, man kann immer ansetzen und die Leute aufklären, ja, den Leuten aufzeigen, wie man immer noch was ändern kann und verbessern kann. Und da setzen wir ja auch mit dem BGM an.
Und was wäre denn jetzt so ein erster konkreter Schritt, wenn jetzt hier jemand zuhört und es toll findet und da das Potenzial erkennt, anders zu kommunizieren, Bedürfnisse zu spüren und die auch zu äußern? Was kann man denn machen? Das ist natürlich individuell von Unternehmen zu Unternehmen, hängt sehr von den Strukturen ab, aber was wäre denn so eine Maßnahme, die sich vielleicht in vielen Unternehmen umsetzen ließe, wie man da so rangehen kann? Denkst du, da ist die Aufklärung erstmal ganz wichtig, so, dass die Leute wissen, was da für Potenzial brach liegt? Oder ja, was ist deine Erfahrung, was bringt es da?
Also ich glaube, ich bin Fan von immer direkt irgendwie was zu machen. Ich komme gleich noch auf die psychische Gefährdungsbeurteilung, die so der analytische Schritt, die analytische Herangehensweise wäre. Aber ich denke, man kann auch gleich anfangen und zum Beispiel Seminare und Workshops anbieten. Zum einen hat man da das Zeichen so von der Führungsebene her, wir machen was für euch und wir bieten zum Beispiel einen Workshop zu Stressbewältigung an oder einen Gesundheitstag, wo verschiedene Themen behandelt werden. Und zum anderen ist es ganz oft genau dieser Rahmen, wo dann auch was passiert. Allein diesen Rahmen von ein paar Stunden, von einem Tag zu geben, wo Kollegen mal zusammensitzen in einem ganz, ganz anderen Thema und sich austauschen können, da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass allein das schon was mit den Leuten macht. Also sich plötzlich zuzuhören, wie entspannst du denn oder was tut dir gut, was hast du für Routinen entwickelt in dem Arbeitsalltag, auf die du dich freust. Und dann reden die miteinander und lernen voneinander. Das macht schon mal ganz, ganz viel aus. Man kann natürlich auch nochmal speziell oder sollte auch speziell gucken, was sind so klassische Stressoren oder Bedingungen, die es schwierig machen in genau einer Branche oder genau einem Unternehmen. Also mal am Beispiel Suchtberatung oder Aufklärung. Da gibt es einfach bestimmte Branchen, die gefährdeter sind. Zum Beispiel ja, die Versand- oder Logistikbranche, wo viel Aufputschmittel konsumiert werden, weil die Leute unter ständigem Druck und Geschwindigkeit stehen und beispielsweise wir hier in Sachsen, es gibt eine große Crystal Meth Problematik und da eben das auch zu verknüpfen, nicht nur als illegal und gefährlich abzustempeln und die Leute damit allein zu lassen, kann man das eben auch sich annehmen als Problem, was ja irgendwo eine Ursache hat, weil ja, Substanzkonsum nun mal zum Beispiel, also eine Stressbewältigungsstrategie ist. Die Leute versuchen damit, einen unangenehmen Spannungszustand aufzulösen. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern ja, hat viel in dem Fall mit der Arbeit zu tun. Und da kann man dann bewusst reingehen und gucken, dass man da aufklärt, dass man eben genau sagt, das ist eine Alternative, ein Stressmanagement, was funktioniert leider, aber eben nicht langfristig. Und was sind vielleicht Alternativen? Und da braucht es natürlich auch dann Rahmenbedingungen. Also man kann viel tun als Einzelner und viel einzelnen Menschen erklären und immer wieder auch auf die Eigenverantwortung pochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder weiß, man kann immer was machen, aber es braucht eben ab irgendeiner Stelle auch Rahmenbedingungen, die das überhaupt ermöglichen. Das heißt, in dem Beispiel jetzt oder auch in anderen Stellen, wo es viel Druck gibt, wo es viel auf Taktung und Geschwindigkeit geht, eben zu sagen, schaffen wir nicht mehr Stellen, schaffen wir nicht kürzere Schichten. Und ja, und dann muss eben die Unternehmensseite auch erkennen, dass sich das langfristig auszahlt. So, weil ich glaube, wir haben oft das Problem, dass das als Mehraufwand verstanden wird, als etwas, was nur Zeit und Geld kostet. Und es wird nicht genug in die Zukunft gedacht, dass ich dadurch auch Fluktuation vermeide, Kündigungen weniger werden, wenn die Leute länger gesund bleiben und länger dort arbeiten können.
Ja, also dieses langfristige Denken,
ja,
darf noch mehr etabliert werden sozusagen, ne? Nicht dieses kurzfristige Denken, auch die Zahlen zum Beispiel für ein Jahr, sondern dann eben auch ja, längerfristig schauen, so, was bringt mir das,
ja,
wenn der Mensch mehr wieder in den Mittelpunkt gerückt wird und jetzt nicht nur so diese reine Produktivitätszahl oder so und,
genau,
diese Messgrößen. Ja, jetzt haben wir schon viel darüber gehört und gesprochen, was es so für Möglichkeiten gibt, daran zu gehen, wie man es auch erkennen kann, wenn schon was zu spät ist, im Grunde, wenn es Probleme gibt bereits. Mhm. Welche Möglichkeiten der Früherkennung siehst du denn? Du hast jetzt schon diesen Fragebogen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung angesprochen, den du ja auch mitentwickelt hast für Sportivation, wenn ich das richtig verstanden habe oder dich zumindest sehr gut damit auskennst, wie das funktioniert. Ist das so das wichtigste Tool oder gibt es noch mehr Dinge, die man machen kann als Unternehmen, um zu schauen, ja, wie geht es denn meinen Mitarbeitern eigentlich?
Also erstmal muss ich es richtig stellen, ich habe den nicht mitentwickelt, aber ja, wir benutzen einen standardisierten guten Fragebogen dafür, den wir dann aber, und da komme ich dann mit ins Spiel, mit den einzelnen Unternehmen, die so eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen wollen, eben immer anpassen. Also dann schauen, gibt es noch weitere Fragen, die ihr gerne drin haben möchtet, die vielleicht gerade jetzt in diesem Moment für euer Unternehmen wichtig sind zu stellen, wo ihr vielleicht auch eine Vermutung habt, dass es da hakt. Und dann schaut man im Gespräch, in der Beratung, welche Fragen in diesen Katalog mit aufgenommen werden. Und ich denke, ja, das ist schon ein wichtiges Instrument für die Früherkennung, wo es aber sehr, sehr entscheidend ist, wie so eine Befragung kommuniziert und ja an die Leute herangetragen wird. Denn sie funktioniert, wenn die Leute sich auch wirklich trauen, die wahrzunehmen. Also einmal einen guten Rücklauf haben, wo halt genug Leute mitmachen. Und das steht und fällt damit, wie die Leute glauben, dass es wirklich auch anonym ist und dass es von extern geschieht. Also da ist es eben gut, dass wir das machen als externe Firma und nicht die Firmen selber. Denn die Leute haben natürlich immer Angst, dass wenn sie meckern oder Missstände aufzeigen, dass das dann negative Konsequenzen hat. Und ich glaube, es kann ein guter erster Schritt sein, wenn die Leute sich trauen und da mal loswerden, was sie sonst sich nicht trauen zu sagen. Und das dann eben ja anonymisiert aufbereitet wird als Meinung über die gesamte Belegschaft sozusagen dann auch wiedergespiegelt wird, dass sich da niemand selber wieder drin erkennt. Und dann kann man eben Problembereiche identifizieren. Ist es das Verhältnis zu den Vorgesetzten? Ist es das Gefühl, eigentlich keinen Handlungsspielraum zu haben oder nicht genug informiert zu werden, nicht in Entscheidungen mit einbezogen zu werden? Also lauter solche Dinge kann man dann eben aufdecken. Und ja, dabei soll es natürlich nicht bleiben, sondern dann schauen, was sind jetzt Maßnahmen, die davon abgeleitet werden. Vielleicht bestimmte Arbeitsgruppen, die sich dann dem Thema widmen. Gerade bei Arbeitsgruppen oder auch Workshops kann man natürlich schauen, wie sehr nimmt man vielleicht erstmal die ArbeitnehmerInnen zusammen und lässt die Führungskräfte erstmal außen vor oder dass die sich erstmal in einem geschützten Rahmen fühlen, wo man sowas auch besprechen kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Wir arbeiten auch mit, oder ich habe auch schon mit Führungskräften alleine gearbeitet, denn auch die sind natürlich einfach auch nur Menschen, die genauso das spüren, wenn es ein Klima gibt, wo man irgendwie unter Stress ist, wo man nicht offen und auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und auch die haben Belange oder Themen, die sie auch untereinander besprechen können. Und ja, da einfach dann in das Gespräch zu finden mit verschiedenen Gruppen und es ab einem bestimmten Moment eben zu verknüpfen. Ja.
Und wie sieht denn die Arbeitswelt aus? Jetzt mal so ein kleiner Sprung in die Zukunft. Wenn wir jetzt alle möglichen Maßnahmen perfekt umsetzen würden und die psychische Gesundheit so den Raum bekommen würde, den sie eigentlich verdient hat. Wie würde sich die Arbeitswelt und die Gesellschaft verändern, wenn diese psychische Gesundheit auf allen Ebenen praktisch sich entfalten, wenn die aufblühen würde?
Ja, im Grunde, wie ich es jetzt schon so ein bisschen an verschiedenen Stellen gesagt habe, das ist, glaube ich, das langfristige Denken, dass man dann mit der Zeit sehen wird, die Leute gehen lieber auf die Arbeit, die gehen mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Motivation. Und langfristig wird sich das natürlich auch auszahlen, also auch aus Unternehmenssicht. So klar muss ich erst was dafür reingeben und vielleicht Zeit und Geld investieren, aber langfristig kommen da auch Gewinne bei raus. Und ja, weniger Krankschreibungen, ein besseres Miteinander, ja, insgesamt ein besseres Umfeld, wo, weil sich Einzelne wohlfühlen können, eben auch Arbeit besser funktioniert. Also es ist ja eigentlich ein Paradox, dass wir so viel Zeit dort verbringen Und es teilweise leider immer noch so gedacht wird, Arbeit ist halt Arbeit, das ist eben anstrengend und Erholung und Schönes gibt es danach. Und ich glaube, wenn man das verbindet, dann haben alle Seiten mehr davon.
Ja, auf jeden Fall. Davon bin ich auch überzeugt, dass das, wenn das in die Köpfe reinkommt und sich da alle ja, ein bisschen besser um sich selbst kümmern und das Mitgefühl, was sie bei sich selbst anlegen, dann auch für die anderen haben und alles einfach ein bisschen ja, transparenter auch würde. Ich glaube, es hat viel mit Kommunikation zu tun, das Ganze, ne, dass einfach noch zu viel unausgesprochen ist und ja, nicht getraut wird, so zu sagen, was eigentlich los ist. Ja, und wenn das leichter von den Lippen geht und leichter empfunden werden kann, dann ja, kann sich da vieles, vieles entspannen, auch ja, in der Arbeitswelt. Hast du jetzt zum Abschluss so noch einen allgemeinen Tipp, einen Ratschlag für die Menschen, wenn du jetzt nur eine Sache empfehlen dürftest für die psychische Gesundheit, nur so ganz kurz, was würdest du empfehlen?
Boah, eine Sache, das sind immer die schwierigen Fragen. Ich glaube, ich würde Pausen empfehlen. Also Pausen im Sinne von wirklich Stillstand und kurzzeitiger Leere. Weil das versuche ich auch immer so in den Stressmanagement-Workshops zu vermitteln, wie eigentlich so unser permanenter Gehirnzustand ist. Und das ist ziemlich egal, mit was ich mich den ganzen Tag lang befasse. Wir sind fast schon dran gewöhnt, dass permanent was passiert und dass wir irgendwie immer uns in der Zukunft bewegen. Wir denken immer ans Nächste und es ist so ein permanentes Organisieren und Vorausplanen. Und es gibt einfach genug Studien, die zeigen, diese permanente Beschäftigung mit Dingen macht Leute unglücklich. Also eine Studie, die hieß, A Wandering Mind is an Unhappy Mind, also ein nachdenkliches oder ein unruhiger Geist ist ein unglücklicher Geist. Und wir sind einfach nicht dafür gemacht, permanent uns mit verschiedenen Dingen zu befassen, sondern, und da kommt jetzt die Achtsamkeit ins Spiel, wir sollten üben, uns wieder mehr auf den gegenwärtigen Augenblick zu besinnen. Und wie das dann genau aussieht, das kann jeder selber rausfinden. Aber ich glaube, weil du vorhin auch meintest, bei meinen individuellen psychischen Gesundheitsdingen, die ich so mache, da siehst du noch nicht so die Arbeit. Das kann man, dieses Achtsamkeit leben, das kann man auch auf der Arbeit und das kann man eigentlich jederzeit. Und kurz innehalten, die Atmung nutzen und sich einfach mal umschauen, was passiert und zu begreifen, ob ich was jetzt mache oder in einer Minute. Das macht schon einen Unterschied. Und so versuche ich das zum Beispiel auch, dass ich diese Bewegung, die ich brauche, so für mein psychisches Wohlbefinden, dass ich mich auch daran erinnere, das während der Arbeit zu machen. Klar, sieht es unterschiedlich aus, ob ich jetzt einen selbstorganisierten Bürojob habe oder in einer Kita arbeite oder am Band stehe in der Produktion. Aber dass ich mir die Momente suche, wo ich eigentlich selbstbestimmt sein kann. Und wenn das die Mittagspause oder die 5 Minuten vor der Mittagspause sind, wo ich meine Bewegungseinheit mache, wenn es kurz nochmal der Gang vor die Tür für eine Minute tief atmen und in die Ferne schauen ist, wenn ich auf Toilette gehe. Also jeder kann da so kleine Momente finden und da lernen, dass das einen Unterschied macht.
Und es fängt auch immer mit der Selbstachtsamkeit an, also so zu spüren, so das würde mir jetzt gut tun, ne? Und dann eben nicht schon beim Nächsten zu sein.
Ja.
Und auch wahrzunehmen, so ich bin gerade schon wieder in so einem Gedankenkreisel drin, ne? Und jetzt würde so ein Stopp einfach mal gut tun.
Genau. Und gelingt eigentlich immer ganz gut, das zu vermitteln, wenn man Menschen unsere Stressreaktion erklärt. Also da haben wir ja auch bei Sportivation ganz schöne Grafiken entwickelt, finde ich, die ich sehr gerne nutze, wo man sieht, akuter Stress ist ja überhaupt nicht ungesund, sondern eben ganz natürlich und schon alt und den brauchen wir auch. Also diese kurzzeitige Reaktion, wo ich total gefordert bin, wo mein ganzer Organismus sich darauf einstellt, jetzt was schaffen und leisten zu müssen. Und dann fährt er aber eben auch wieder runter und kommt in die Erholung. Und das wollen wir ja eigentlich. Das ist gut und gesund und das fördert uns. Und das Gegenstück dazu, was eben viele von uns erleben, ist aber diese Stresstreppe, also dass eben es nicht sich dann danach nach der Bewältigung wieder die Stressreaktion abbaut und wir in die Erholung kommen, sondern dass sich den ganzen Tag lang so eins ans andere reiht und unser Stresslevel immer weiter wie so eine Treppe aufsteigt. Und das heißt, wir verpassen diesen Moment, wo wir wieder runterfahren und in die Erholung kommen. Und bis sich das am Ende des Tages oder wenn wir dann wirklich urlaubsreif sind, so aufgestaut hat, dass wir richtig erschöpft sind. Und das schafft ja genau diese kleinen Achtsamkeitsaugenblicke, dass wir immer wieder eingreifen und diese Stresstreppe vielleicht so in einer Stufe wieder runterbringen. So, das ist so der Ansatz und das so bildlich wird das den Leuten manchmal begreifbar, weil es ist ja schon auch, so böse das klingt, aber oft so diese Opferdenke oder Opfersichtweise, ja, es passiert mir halt alles, mein Leben, mein Alltag ist halt so und dann komme ich heim und dann muss ich die Kinder und dann muss ich da und ja, das sind ja alles auch Dinge, die werden weiter da sein, aber dann muss ich die auf der einen Seite so ein bisschen akzeptieren oft, und auf der anderen Seite aber sehen, wo habe ich denn jetzt noch Möglichkeiten, trotzdem was an meinem Stressempfinden zu beeinflussen. Und die eben zu nutzen. Und das kann eben ganz, ganz klein sein und muss gar nicht immer die Stunde meditieren abends sein.
Im Grunde besteht ja in jedem Moment so die Möglichkeit, sich selbst als Urheber des eigenen Zustands zu erleben, ja, und das halt auch ändern zu können. Ne? Zum Beispiel eben durch eine Pause.
Ja.
Ohne zu wissen, was da jetzt gleich passiert oder auftaucht im Inneren, sondern einfach so diese Neugier, ne? So für sich selbst.
Ja.
Das ist, denke ich, ganz, ganz viel wert. Ja, vielleicht, lieber Zuhörer, jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, zum Abschluss dieser Podcast-Folge, eine gute Gelegenheit für dich auch nochmal ein bisschen innezuhalten, für dich zu sein, ein paar bewusste Atemzüge zu machen, ja, und das Ganze noch ein bisschen nachwirken zu lassen. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Liebe Leonie, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich fand das wirklich super interessant, so diese Aspekte auch mal so direkt von dir als Psychologin zu hören. Ja, und vielleicht ergibt sich das wieder mal und eine Vertiefung davon, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Sehr gerne. Danke auch an dich, lieber Matthias.
Dann macht's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir der Podcast von Sportivation, Gesundheit, wie geht's, gefällt, empfehle ihn gerne deinen Freunden, deiner Familie und deinem Unternehmen weiter. Wenn du mehr über Sportivation erfahren möchtest, besuche uns auf der Website unter www.sportivation.de oder auf unserer Sportivation Facebook-Seite. Es wäre uns eine Freude, dich und oder dein Unternehmen mit unseren vielfältigen Angeboten, Kursen und Seminaren entweder live oder in digitaler Form zu unterstützen. Schön, dass du dabei bist.